Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen bei Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute Thorsten Fuchshuber. Hallo Thorsten.
Hallo Melanie.
Thorsten, du hast geschrieben einen Text, einen sehr interessanten Text zum Thema Russland im Kontext des Irankrieges. Vielleicht mal zu Anfang die Frage, wie ginge es Russland denn vor dem Irankrieg?
Also die Frage lässt sich natürlich unter verschiedenen Gesichtspunkten beantworten. Ich nehme an, du spielst vielleicht vor allem auf den ökonomischen Aspekt ab. Und da ist es so gewesen, dass es natürlich immer schwierig ist. Und ich schreibe ja für die Vox schon seit Jahren über die ökonomische Entwicklung Russlands. Es ist nicht wirklich eindeutig zu sagen, wo das Land steht. Das hängt an verschiedenen Faktoren. Ein wichtiger davon ist, dass einfach das Zahlenmaterial sehr beschränkt ist. Also die russische Regierung gibt mittlerweile selbst an die eigenen Experten nur noch sehr spärlich Eckdaten raus, dann ist es natürlich einfach auch ein Element der Propaganda nach außen, die eigene Situation mal besser, vielleicht sogar auch manchmal schlechter darzustellen, als sie wirklich ist. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz zentralen Faktor und es ist dieser nationale Wohlfahrtsfonds. Also seit ich die Entwicklung in Russland verfolge, und das ist seit mittlerweile 20 Jahren, war immer klar, dieser gut gefüllte nationale Wohlfahrtsfonds, der ist für wirklich dürftige Zeiten in der wirtschaftlichen Situation Russlands ein wirklich langfristiges Polster, um praktisch dann letzten Endes den Staatshaushalt aus diesen Geldern dort zu stützen. Und da war es jetzt so, dass Anfang des Jahres man lesen konnte, dass dieser nationale Wohlfahrtsfonds von 113 Milliarden Dollar, die er noch ums Jahr 22 hatte, also kurz vor Beginn der Vollinvasion in der Ukraine, 113 Milliarden US-Dollar hatte und jetzt zu Beginn des Jahres auf 55 Milliarden Dollar, also quasi auf die Hälfte abgeschrumpft ist. Und das ist natürlich schon ein deutliches Signal, dass es klemmt und dass offensichtlich der Staatshaushalt nicht mehr allein aus den sprudelnden Öl- und Gaseinnahmen bewältigt werden kann. Das heißt zum einen, das liegt natürlich sehr stark an der Öl- und Gaspreisentwicklung in den letzten Jahren oder Monaten vielmehr. Ich rede jetzt immer noch bis zu der Zeit, ehe der Irankrieg begonnen hat. Und zum anderen natürlich auch an den Sanktionen. Und die große Zäsur ist eben, wie wir alle mitbekommen haben, dass natürlich die Ölpreise, auch die Gaspreise explodiert sind seit dem Irankrieg. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass wirklich massenweise Geld in die Kassen Russlands gespült worden sind. Dazu kommt auch noch, dass die Sanktionen ja durch die USA gelockert worden sind. Also dass jetzt so ist, dass zumindest bis Mitte Mai noch alles Öl, was sich schon auf See befindet, also in irgendwelchen Öltankern unterwegs ist, von Interessenten gekauft werden kann, also nicht mehr den Sanktionen unterliegt. Und auch davon profitiert Russland enorm. Ansonsten ist es aber so, dass Russland trotzdem ein großes grundsätzliches strukturelles Problem hat. Und das liegt einfach daran, dass man die Ökonomie völlig auf die Kriegswirtschaft umgestellt hat. Also dass der reproduktive Sektor, diese kapitalistische Struktur im Land, die darauf aus ist, letzten Endes die Warenproduktion auszuweiten und auch Investitionen dadurch wiederum zu ermöglichen, dass ein selbsttragendes kapitalistisches System möglich ist. Davon rückt man immer weiter ab, sondern stützt sich ganz auf den kriegswirtschaftlichen Sektor, also auf Rüstungsindustrie, die zu 100% von Staatsausgaben abhängig ist.
Du hast gerade schon gesagt, also die Situation mit dem Öl und damit zusammenhängt natürlich die Lockerung der Sanktionen durch die USA, spült Geld in die Kassen Russlands, weil sie auf diese Weise ihr Öl loswerden und auch für einen höheren Preis loswerden. Das heißt, sie profitieren auf jeden Fall wirtschaftlich davon. Gibt es noch andere Ebenen, auf denen Russland von diesem Krieg profitiert oder ist das nur auf so einen wirtschaftlichen Faktor zu beschränken?
Also es ist natürlich so, dass auch militärisch Russland in verschiedenerlei Hinsicht davon profitiert. Zum einen können sie natürlich ganz genau beobachten, wie die USA sich jetzt auf dem Schlachtfeld da verhalten und auch daraus viel lernen. Welche taktischen, welche strategischen Fehler machen sie? Wo gibt es Nachschubprobleme? Dann wird natürlich auch sehr gern gesehen, dass diese Diskussion, die in den USA geführt wird, ob man nicht in einem gefährlichen Ausmaß den Munitionsnachschub für andere Konflikte auch gefährdet, dadurch, dass man jetzt so massiv Munition verwendet hat im Iran. Das beobachtet man natürlich in Moskau und im Übrigen auch in Peking auch sehr genau. Und darin auch insbesondere dann nochmal die Frage der Luftabwehrsysteme, die ja eine große Rolle spielen, weil die USA ja nicht nur für die eigenen Stützpunkte verantwortlich ist im Nahen Osten und in den Golfstaaten, sondern auch für die Golfstaaten selbst und auch für die Sicherheit Israels. Das heißt, überall dort sind die USA auch mit ihrem Munitionsnachschub an Luftabwehrraketen und so weiter gefragt. Und Iran hat das natürlich auch verstanden. Also Iran hat da ja auch sehr früh strategisch den Krieg ausgeweitet, indem es gezielt die Golfstaaten unter Beschuss genommen hat, insbesondere auch Ölanlagen. Also nicht nur Militärstützpunkte der USA dort, sondern wirklich auch zivile, ökonomisch relevante infrastrukturelle Ziele der Golfstaaten selbst. Und das hat vermutlich die USA schon ein bisschen in die Bredouille gebracht. Ich weiß nicht, ob man damit in der Form gerechnet hat in Washington. Und das führt wiederum dazu, dass natürlich jetzt die Frage der Restbestände dieser Verteidigungswaffen ein Problem auch darstellt für die Ukraine, weil die natürlich genauso auf diese Waffenlieferungen aus den USA angewiesen sind. Und je weniger da praktisch noch auf Vorrat ist, desto schwieriger wird es für die Ukraine, für sich selber noch Luftabwehrraketen abzuzweigen, für die Langstreckenraketen aus Russland, die mit denen Russland ukrainische Städte beschießt. Also die Ukraine ist ja sehr gut, was die Drohnenabwehr anbelangt, da sind sie ja mittlerweile quasi marktführend, aber es gibt eben noch diese Langstreckenraketen, die eben wesentlich schneller unterwegs sind und mit denen richtet man mit einer Abwehrdrohne nichts aus. Dafür braucht man eben diese Patriot-Systeme und das sieht so aus, als ob die USA die Hälfte ihres eigenen Vorrats verbraucht hätten mittlerweile.
Das heißt, es gibt viele verschiedene Ebenen, auf denen Russland profitiert von diesem Iran-Krieg.
Genau.
Jetzt ein bisschen spekulativ vielleicht, weil es in die Zukunft gerichtet ist, die Frage, ist Russland denn dann jetzt gerettet? Ist es so ein Aufatmen, was dann auch etwas verändern kann? Oder wenn dieser Krieg jetzt in naher Zukunft beendet würde, würde sich der Wind dann wieder drehen und Russland würde wieder in die alte Position zurückfallen, nachdem alles aufgebraucht ist?
Ich glaube, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es geht da vor allem um den grundsätzlichen Blick auf dieses System, das Putin geschaffen hat. Und es ist einfach ein System auf Pump. Das heißt, es basiert eigentlich auf Öl- und Gasrenten. Es ist ein kleptokratisches Regime, das in hohen Maßen eine Günstlingswirtschaft errichtet hat, wo durchaus auch massive Konflikte innerhalb dieser Grundstruktur immer bestehen, die von Putin sozusagen als Mediator und als Chef des Ganzen moderiert werden. Aber es ist kein nachhaltiges System in dem Sinn, also wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass es quasi eine kapitalistische Gesellschaft ist, die wirklich versucht, ihre Selbstreproduktion längerfristig zu gewährleisten. Und das heißt, es ist immer ein System auf Pump, was immer darauf angewiesen ist, dass Gelder aus dem Ausland zufließen durch den Verkauf von Energiestoffen, also Gas, Öl, Kohle und auch sonstigen Mineralien. Aber es ist einfach in den letzten 20 Jahren nie geschafft worden, die Wirtschaft so zu diversifizieren, dass sie in einer Weise überlebens- und konkurrenzfähig wäre wie andere kapitalistische Staaten, die natürlich selbst hochgradig krisenanfällig sind, aber es ist ein sehr schwaches System in dem Sinn und es basiert eigentlich immer auf der Fortführung von einem gewissen Maß an Chaos, das man sowohl nach innen als auch nach außen praktisch produziert, um dann diese Machtstruktur gleichzeitig zu rechtfertigen. Das heißt, es ist eine Mischung aus Chaosproduktion, Repression und Günstlingswirtschaft, wenn man es jetzt ganz salopp ausdrücken würde. Es ist immer auf der in einer Abwärtsspirale begriffen. Die Frage ist natürlich nur, und da lässt sich überhaupt keine Voraussage treffen, wie lange diese Abwärtsspirale noch so weitergehen kann und auch welche Radikalisierungstendenzen da noch möglich sind, wo es sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch noch mal viel haariger wird, als wir das jetzt kennen.
Das heißt, Russland hat in dem Sinne ein Interesse daran, dass der Iran-Krieg möglichst lange fortbesteht.
Genau, aus unterschiedlichen Aspekten, weil natürlich dieser Konflikt selbst auch von der Situation vom Krieg mit der Ukraine ablenkt, weil es ganz unmittelbar jetzt durch die Ölpreisentwicklung für Profite sorgt und weil alles gut ist, was die USA auch schwächt. Und es tut dieser Krieg natürlich einmal durch diese schon erwähnte Frage des Munitionsverbrauchs. Die Armee ist dort gebunden, die ganzen Flugzeugträger dümpeln im Golf rum. Das heißt, überall dort profitiert Russland. Und es ist natürlich auch so, dass die USA jetzt nicht gerade super stark aussehen im Moment durch diese Pattsituation, die sich ein bisschen an der Straße von Hormuz ergibt. Und das spielt alles Russland in gewisser Weise in die Hände. Und es ist ja eh ihre Strategie, überall ein bisschen Chaos zu stiften, um zu sagen, je weniger Großbündnisse funktionieren, desto mehr ist die machtpolitische Perspektive von Russland gestärkt. Und auch das spielt natürlich da eine Rolle, dass innerhalb der NATO ganz gewaltig knirscht, wo Russland sich davon versprechen kann, dass es langfristig davon profitieren wird, wenn dieses Bündnis zerbricht. Ob das dann tatsächlich wirklich so entscheidend ist für die weitere Entwicklung der russischen Machtperspektive, das ist eine ganz andere Frage.
Trotzdem hält sich Russland ja offiziell im Hintergrund in diesem Krieg, ist aber anderswo durchaus aktiv, und nämlich in Afrika. Was steckt hinter diesem Engagement?
Also Russland hält sich übrigens nur sehr bedingt zurück, weil es natürlich genau das macht, was die USA der Ukraine machen. Das heißt, es wird mit Geheimdienstinformationen, mit Satellitenbildern, wird der Iran unterstützt, was die Zielerfassung, gerade dessen, was ich vorher gesprochen habe. Also man war ja am Anfang beeindruckt und es ist auch immer noch in gewisser Weise, wobei mittlerweile die militärischen Fähigkeiten Irans durch den dauernden Beschuss schon eingeschränkt worden sind. Aber gerade am Anfang haben die schon beeindruckend auch wichtige strategische Ziele der USA getroffen, diese Ziele in den Golfstaaten getroffen. Und das war schon einfach auch, glaube ich, in dem Maße nur möglich durch die Informationen, die Russland und China dem Iran gegeben haben. Also wie gesagt, eben ganz genauso wie USA da Informationen an die Ukraine liefert, was Russland anbelangt. Aber du hast ja auf Afrika angesprochen und das ist in demselben Kontext, den ich bereits erwähnt habe. Es geht Russland einerseits darum, sich als machtpolitischer Global Player zu inszenieren, und gleichzeitig versucht Russland natürlich überall dort, wo westliche Staaten, wo Europa, wo die USA sich zurückziehen oder in Konflikt geraten mit den Regimes in Afrika, eben als Partner anzubieten, genauso wie das China auch macht, um zu sagen, also speziell das russische Geschäftsmodell, es ist ja irgendwelche Militärjuntas, die meistens durch irgendwelche Putsche an die Macht gekommen sind, zu unterstützen und zu sagen, wir verteidigen euch gegen irgendwelche Rebellen. Es hat politische Interessen, wie gesagt, es geht um Machtprojektion, aber es geht natürlich meistens auch ganz konkret um ökonomische Interessen. Früher war das die Wagner-Gruppe, die sich dann irgendwelche Rohstoffminen unter den Nagel gerissen hat. Und heute ist es auch so, dass da mit dieser Militärhilfe für irgendwelche Regimes dann immer auch irgendwelche wirtschaftlichen Deals zur Ausbeutung von Rohstoffen und Ähnlichem verbunden sind. Und das ist das unmittelbare Interesse Russlands da. Allerdings funktioniert es, wie man dieser Tage in Mali einmal mehr beobachten kann, mehr schlecht als recht. Man sagt da auch Strategic Overreach dazu in der geopolitischen Fachsprache. Das heißt, Russland übernimmt sich da einfach total, weil es einfach so viel Kräfte an den Ukraine-Krieg binden muss, dass es nicht erfolgreich letzten Endes in Afrika agieren kann, langfristig offensichtlich. Das hat man in Syrien gesehen, wo man jetzt Probleme hat, seine Position zu behaupten, nachdem Assad, der ja auch unterstützt worden ist von Russland, fliehen musste. Das sieht man jetzt in Mali und das sieht man auch andernorts.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass Russland in diesem Krieg ja bedingt auch aktiv ist, indem es den Iran unterstützt. Und das bringt Russland ja eigentlich in direkte Rivalität wieder zu den USA. Und historisch betrachtet sind das ja die großen Rivalen. Also man kennt das noch aus dem Kalten Krieg, USA und Russland. Russland war lange Zeit das Feindbild Nummer eins für die USA. Jetzt hat Trump in der Vergangenheit immer wieder so Allüren gehabt, dass er Russland bzw. Wladimir, wie er Putin nennt, immer so als Freund oder potenziellen Freund inszeniert hat. Und auch die MAGA-Bewegung oder Teile davon sind für Beziehungen mit Russland. Das geht sich noch weiter aus im rechten Spektrum der Politik. Also Ferdinand Kartheiser ist zum Beispiel für Luxemburg ein prominenter Vertreter dieser Strategie. Würdest du sagen, dass sich an dieser Rivalität zwischen den USA und Russland denn etwas wirklich verändert hat? Oder sind das noch einfach Rivalen in allen Bereichen?
Jetzt hast du natürlich einen weiten Bogen gespannt, weil wenn man den Kalten Krieg mit einbezieht, dann muss man sagen, damals war das ja ein Systemkonflikt. Das kapitalistische System gegen das realsozialistische, kommunistisch möchte ich es nicht wirklich nennen, weil ich habe eine wesentlich andere Vorstellung von Kommunismus.
Und man muss sagen, es war damals ja auch nicht Russland, sondern die Sowjetunion. Also
ganz
das
genau.
Ist ein bisschen anders gelegen, genau, ein bisschen weit gespannt.
Genau, es war die Sowjetunion und die ganzen mit ihr verbündeten Staaten. Militärisch war es der Warschauer Pakt, aber es waren eben auch die ganzen osteuropäischen Staaten über die Sowjetunion hinaus. Ganz genau, völlig richtig. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sagt, nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus, dann hat sich so Wesentliches verändert sozusagen. Aber deine Frage zieht ja jetzt auf die Trump-Regierung ab. Und ich denke, was sich natürlich nochmal gezeigt hat im Verlauf des Ukraine-Kriegs, und ich glaube, das ist für die Bewertung der USA in Bezug auf Russland ganz zentral, ist, dass als konventionelle Streitmacht und auch als konventionelle Bedrohung Russland für die USA keine Rolle spielt. Das heißt, wenn man es nicht in 4 Jahren schafft, ein Land wie die Ukraine, was sehr beschränkte militärische Fähigkeiten nur hatte, das davor seine Atomsprengköpfe auch an Russland abgegeben hat im Zuge von einem Vertrag. Also wenn man es nicht schafft, in 4 Jahren so ein Land aufzurollen, dann ist es für eine Militärmacht wie die USA keine Gefahr. Und es ist übrigens ja auch in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA der Vorwurf gegenüber den Europäern, dass sie sagen, euch mangelt es an jedem Selbstbewusstsein, weil in jeder militärischen, strategischen Perspektive ist es überhaupt nicht so, dass Russland den europäischen Staaten gesammelt, die das Wasser reichen kann, sieht man mal von der Nuklearbewaffnung ab. Also müsste es sich sozusagen, ich sage jetzt mal so salopp aus US-Perspektive, Europa nur ermannen, um dann Russland Paroli zu bieten, und dann ist es militärisch überhaupt kein Ding. Und dann müsste man das eigentlich diplomatisch regeln können. Aber diplomatisch natürlich aus einer Perspektive der Stärke, auch nicht aus einer Perspektive der Kooperation in erster Linie. Und ich glaube, der Punkt an der ganzen Sache ist, wenn man dann sagen will, was ist Russland für die amerikanische Regierung heute und für die amerikanische Perspektive heute, ist es keine Gefahr, aber es ist ein Ärgernis. Und dieses Ärgernis gilt möglichst schnell zu beseitigen. Man kann Russland nicht militärisch beseitigen, weil es ist eine Nuklearmacht, also versucht man irgendeine Form des Übereinkommens zu treffen, was es eben auch ermöglicht, dann Russland auf eine Spur zu bringen, wo sie quasi mit dieser ökonomischen Disruption, die sie auf dem Weltmarkt ja mit dem Ukraine-Krieg, mit ihren ganzen Unternehmungen in Afrika und so weiter einfach produzieren, die für die westlichen Industrienationen ein großes Problem darstellt durch diese Lieferkettenstörungen und all das, dieses Problem zu beseitigen, dieses Ärgernis zu beseitigen. Und dabei spielt für die USA das Schicksal der Ukraine eine absolut untergeordnete Rolle. Das ist meine Sicht auf diese Dinge. Die Frage, die du jetzt noch damit verbunden hast, das ist natürlich eine wesentlich komplexere Frage, die ich nicht beantworten kann, so kurz. Die Frage, warum es diese Sympathien im MAGA-Lager für diese Perspektive, für die russische Politik und für die russische Ideologie gibt, die ist wirklich wesentlich schwieriger zu beantworten. Da gibt es tatsächlich über ideologische Übereinstimmungen, die dann tatsächlich wirklich in diese ganze Vorstellung von der Westen ist dabei, sich selbst zu zersetzen, Cancel Culture, die ganze Kritik an der LGBTIQ-Bewegung, an Gay Europa, wie es ja in Russland immer heißt. Also alles das, was Staaten in ihrer Souveränität schwächt, beeinflusst, was zu einer Zersetzung von Gesellschaften führt. Das ist quasi die Propaganda, die in Russland eine große Rolle spielt, die auch in der russisch-orthodoxen Kirche eine Rolle spielt, die bei diesen Chefideologen, diesen vermeintlichen wie Alexander Dugin eine große Rolle spielen. Und tatsächlich gibt es da ein Echo innerhalb der MAGA-Bewegung, auch bei diesen ganzen Industriellen wie Peter Thiel, der mittlerweile auch auf diesem Ticket ein bisschen fährt. Aber da ist wiederum die Frage, inwiefern das wirklich eine zentrale Rolle spielt. Einerseits bei Putin, ob er nicht viel pragmatischer in seinem Beuteregime agiert, weil er einfach sagt, mir geht es darum, Chaos zu stiften und daraus politisch und ökonomisch Profit zu ziehen, und auch bei Trump selbst. Und ich würde auch insbesondere vor der Gleichsetzung von einer US-Strategie und Donald Trump warnen. Also das heißt, es ist immer sehr leicht und natürlich auch aus journalistischer Sicht, wenn man Klicks generieren will, sehr attraktiv, dann immer auf die neuesten Verrenkungen und Peinlichkeiten von Donald Trump zu reagieren. Und natürlich spielt es auch eine Rolle. Es ist auch durchaus bedrohlich, würde ich sagen, manchmal. Aber ich glaube, dass diese Grundzüge in der US-Strategie, die jetzt erkennbar sind, weit über die US-Regierung unter Donald Trump hinausgehen. Und ich würde sogar behaupten, auch über eine republikanisch geführte US-Regierung hinausführen. Also ich glaube, da zeichnet sich schon was ab, was für die weitere US-Politik bestimmend sein wird. Unter Umständen natürlich unter wesentlich angenehmeren, diplomatisch flankierten Bemühungen. Aber das wäre schon interessant, auch darüber mal ein bisschen auch in der Vox zu diskutieren. Wo zeichnen sich da Tendenzen ab?
Vielleicht sind dann ja noch Folgeartikel zu erwarten, die in diese Richtung gehen. Wer sich für das Thema weiter interessiert, dem ist dein Artikel in dieser Ausgabe der Vox sehr ans Herz gelegt. Die Vox gibt es am Kiosk und im Abo am liebsten und natürlich auch online unter vox.lu. Thorsten, vielen Dank für deine Expertise und ein schönes Wochenende.
Vielen Dank auch an dich und dir auch ein schönes Wochenende.
Ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio ARA. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.